Lyra setzte sich hin, die Augen weit aufgerissen. Will hielt sich mit seiner gesunden Hand an dem verstaubten Tisch fest. Er rang um Worte. »Aber wir sind nur hergekommen, weil jemand Lyra etwas gestohlen hat und er wollte das Messer haben und sagte, wenn wir es ihm bringen, dann würde er ich kenne diesen Mann. Er ist ein Lügner und Betrüger. Er würde euch gar nichts dafür geben, müsst ihr wissen. Er will das Messer, und sobald er es hat, wird er euch verraten. Er wird nie ein Träger sein. Das Messer gehört jetzt rechtmäßig dir.« Mit heftigem Widerwillen sah Will das Messer an. Dann zog er es zu sich herüber. Es wirkte wie ein ganz gewöhnlich aussehender Dolch mit einer rund 20 Zentimeter langen zweischneidigen Klinge aus trübem Metall, einem kurzen Querstück aus demselben Metall und einem Griff aus Rosenholz. Als er freilich genauer hinsah, entdeckte er, dass das Rosenholz mit Golddraht eingelegt war. Erst als er das Messer herumdrehte, erkannte er, was auf dem Griff abgebildet war. Ein Engel mit zusammengelegten Flügeln. Auf der anderen Seite des Griffs war ein weiterer Engel mit ausgebreiteten Flügeln zu sehen. Der Golddraht war etwas über die Oberfläche erhaben, was der Hand einen festen Halt verlieh. Und als Will das Messer aufnahm, spürte er, dass es leicht, stark und in vollkommenem Gleichgewicht in seiner Hand lag. Und er sah, dass die Klinge keineswegs trübe war. Dicht unter der Oberfläche spielte ein Wirbel schattenhaft unbestimmter Farben. Verschiedene Töne von Violett, Meerblau, Erdbraun und Wolkengrau, ein tiefes Grün wie unter dicht belaubten Bäumen und ein Grau wie von Schatten am Eingang einer Gruft, wenn sich der Abend über einen verlassenen Friedhof senkt, wenn es so etwas wie Schattenfarben gab, dann auf der Klinge dieses magischen Messers. Nur die Schneiden waren anders. Sie waren voneinander verschieden. Die eine bestand aus blitzendem Stahl, der zur Klinge hin mit den geheimnisvoll schillernden Schattenfarben verschmolz, doch Stahl einer unvergleichlichen Schärfe. Will schreckte schon vom bloßen Hinsehen zurück. Die andere Schneide war genauso scharf, aber silberfarben. »Diese Farbe kenne ich«, rief Lyra, die Will über die Schulter sah. »Genau so sah die Klinge aus, mit der sie mich und Pan auseinanderschneiden wollten. Genau so!« »Diese Schneide«, sagte Giacomo Paradisi und berührte den Stahl mit dem Griff eines Löffels, »schneidet durch jeden Stoff, den es gibt. Seht her!« Er drückte den Silberlöffel gegen die Klinge. Will, der das Messer hielt, spürte kaum einen Widerstand, und schon fiel der obere Teil des Löffels auf den Tisch, mit einem sauberen Schnitt vom Stiel getrennt. »Die andere Schneide hat noch größere magische Kräfte. Mit ihr kann man eine Öffnung schneiden, durch die man diese Welt verlassen kann. Probiere es aus. Tu, was ich dir sage. Du bist der Träger. Du musst wissen, wie es geht, und keiner kann dir das sagen außer mir. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Stehe auf und höre auf meine Worte.« Will schob seinen Stuhl zurück und stand auf, das Messer locker in der Hand. Ihm war schwindlig und übel, und er empfand Widerwillen. »Ich habe keine Lust«, begann er, doch Giacomo Paradisi schüttelte den Kopf. »Schweig! Du hast keine Lust, du hast keine Lust, du hast keine Wahl! Höre mir zu, denn uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Jetzt halte das Messer vor dich hin, so. Nicht nur das Messer muss schneiden, sondern auch deine Gedanken. Du musst es denken, und das geht so. Versammle deine Gedanken auf der äußersten Spitze des Messers. Konzentriere dich, mein Sohn. Sammle deine Gedanken. Denke nicht an deine Wunde, sie wird heilen. Denke an die Spitze des Messers. Dort bist du jetzt. Jetzt fühle mit dir, ganz allmählich. Du suchst nach einem Spalt, der so schmal ist, dass du ihn mit deinen Augen nie sehen würdest. Aber das Messer findet ihn, wenn du deine Gedanken darauf konzentrierst. Taste dich durch die Luft, bis du den kleinsten Spalt der Welt spürst.